Cube Talks, der Wissenschaftspodcast der Hochschule Merseburg.
Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe von Cube Talks, unserem Wissenschaftspodcast an der Hochschule Merseburg. Ich bin Sarah Geidecki aus dem Prorektorat für Studium und Lehre und begrüße euch heute zu einer neuen Podcast-Folge. Vor ein paar Tagen haben wir den Internationalen Tag der Frauen und Mädchen in der Wissenschaft gefeiert, nämlich am 11. Februar. Und zu diesem Thema wollen wir uns heute mal genauer mit ein paar sehr engagierten Kolleginnen unterhalten. Dafür habe ich mir also gleich drei Leute eingeladen hier ins Studio und freue mich, dass wir heute die Liebe zur Wissenschaft und all die weiblichen Errungenschaften in den wissenschaftlichen Bereichen feiern können. Wir möchten heute aber auch über die Herausforderungen und Chancen sprechen, mit denen Frauen in der Wissenschaft oder Gesellschaft auch immer noch konfrontiert sind. Von der Professur über die Gleichstellungsarbeit bis hin zur politischen Ebene. Unsere Gäste bringen heute eine Vielzahl von Perspektiven mit, die uns dabei helfen werden, ein umfassendes Bild zu zeichnen. Nun spanne ich unsere Hörer und Hörerinnen nicht länger auf die Folter und begrüße ganz herzlich unsere drei Gäste im Studio. Auf einer Seite von mir sitzt heute Professorin Beate Langer. Ich freue mich, dass Sie da sind. Hallo.
Ja, hallo. Ich freue mich auch sehr. Vielen Dank für die Einladung.
Dankeschön. Außerdem haben wir auch eingeladen Katja Labo. Hallo Katja.
Ich grüße Sie alle.
Und ich freue mich ganz doll, dass auch Sarah Schulze hier in unserer Runde heute da ist. Hallo.
Hallo, ich freue mich auch.
Ich freue mich, wenn wir jetzt nochmal zwei, drei Sätze zu Ihnen hören können. Sarah Schulze. Warum sind Sie hier und wer sind Sie eigentlich?
Ich bin die Landesgleichstellungsbeauftragte des Landes Sachsen-Anhalt für Frauen- und Gleichstellungspolitik und auch für Queerpolitik zuständig und habe in diesem Zusammenhang eben auch mit Frauen in der Wissenschaft zu tun, also allen Themen, wo es quasi darum auch geht, Frauen Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit zu verschaffen, die ihnen ganz häufig noch genommen wird.
Cool, dass wir so ein Amt sogar haben in Sachsen-Anhalt.
Ja, wunderbar. Genau, es war zwei Jahre lang unbesetzt und ich freue mich auch, dass es wieder gelungen ist, da jetzt das neu zu besetzen und dass ich persönlich geworden bin, freut mich natürlich auch.
Sehr schön, danke. Katja Labo, in welcher Rolle bist du heute hier?
Ja, ich bin in vielen verschiedenen Rollen hier, die aber alle genau dieses Thema Frauen in der Wissenschaft oder überhaupt Vielfalt in der Wissenschaft zu befördern verfolgt, nämlich einmal als Referentin für Chancengerechtigkeit in einem Drittmittelprojekt namens CASE. Da geht es darum, vor allen Dingen die wissenschaftliche Nachwuchsförderung und auch die Gewinnung von professoralen diversen Personal zu fördern. Als Ziel hat, wo das natürlich gerade auch am Standort Merseburg eine wichtige Rolle spielt, weil es hier einen Generationswechsel gibt und wir die Chance haben, da wirklich Chancengerechtigkeit und Gleichstellung in all die Prozesse gut einfließen zu lassen. Darüber hinaus bin ich aber auch verantwortlich für die familiengerechte Hochschule, auch ein Thema, womit natürlich nicht nur Frauen sozusagen sich beschäftigen oder damit auch zu Teilen zu kämpfen haben, aber da nach wie vor noch stärker mit Herausforderungen zu kämpfen haben, da setze ich mich für ein, dieses Thema hier an der Hochschule auch gut strukturell zu verankern. Und als dritte Funktion, die ich mitbringe und auch dieses Thema natürlich dann auch bearbeite, ist das Thema der Gleichstellungsarbeit. Bin auch Gleichstellungsbeauftragte in der Verwaltung hier an der Hochschule.
Vielen Dank für die Vorstellung. Und Professorin Langer, für was sind Sie eigentlich berufen?
Ja, also ich bin Professorin für Kunststofftechnik, Polymerwerkstoffe und gehöre dem Fachbereich INW, Ingenieur- und Naturwissenschaften an und habe da nicht allzu viele Kolleginnen. Und ich glaube, ich bin hier so ein bisschen ein Praxisbeispiel. Ich beschäftige mich als Wissenschaftlerin mit den Polymerwerkstoffen. Ich versuche, die Technikakzeptanz zu verstärken, die Kunststoffe als gleichwertigen Werkstoff auch zu erforschen und seine Anwendungen positiv zu beeinflussen.
Cool, also ihr hört, wir haben heute ein sehr breites Gastspektrum hier bei uns im Studio. Ich bin sehr gespannt zu unserem Gespräch, was wir heute alles erfahren werden. Bevor wir uns jetzt aber auf die Karrierewege von Frauen in der Wissenschaft und generell in der Gesellschaft begeben und darüber sprechen, welche Hürden weibliche Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftlerinnen allgemein auch im Jahr 2024 noch bewältigen müssen, folgen zuerst unsere Cube Facts. Das sind unsere schnellen Fakten zum Staunen und Begeistern. Wusstet ihr, dass die erste Frau, die einer Universität als Rektorin vorstand, Liselott Herford war? Sie hat in den frühen 60ern an der TH Leuna Merseburg, also der Vorgängereinrichtung der Hochschule Merseburg, zur angewandten Radioaktivität geforscht und war dann von 1965 bis 1968 Rektorin der Technischen Universität Dresden.
Dorothea von Erxleben 1754 an der Universität Halle als erste Frau im Fach Medizin promoviert wurde, dies war eine absolute Ausnahmeregelung. Danach war dies für rund 150 Jahre für Frauen nicht mehr möglich.
die erste Studentin in Deutschland dann erst im Wintersemester 1899-1900 immatrikuliert wurde?
Aktuell nur rund 28% der Professuren in Deutschland von einer Frau besetzt sind. Das sind nur rund ein Viertel aller Professuren, obwohl mehr Frauen als Männer ein Studium abschließen und bei der Promotion die Geschlechterverhältnisse noch ausgeglichen sind.
Gertrud Schubert-Fikentscher, die erste deutschlandweite Juraprofessorin war. Sie wurde 1948 als Professorin für bürgerliches Recht berufen und hatte die Professur bis 1957 inne. Danach hat es bis 1965 gedauert, bis eine zweite Professorin an der Uni Gießen, nämlich Anna Braunock, berufen wurde.
In den 182 Hochschulen nur etwa 28% der Hochschulleitungen von Frauen besetzt sind. Hier verzeichnen wir in den letzten Jahren einen leichten Anstieg, vor allem an den Universitäten. Ausgeglichen ist das Verhältnis jedoch noch lange nicht. Generell ist die Diversität in der Leitungsebene sehr gering. So kommen zum Beispiel nur 15% der RektorInnen aus Ostdeutschland. Nur wenige haben einen Migrationshintergrund.
Es an der Hochschule Merseburg etwa 16% Professorinnen in den Ingenieur- und Naturwissenschaften gibt.
Vielen Dank. Dann gehen wir doch jetzt mal in unsere kleine Interviewsituation. Und da bin ich ganz neugierig, wie sieht eigentlich Ihr typischer Arbeitsalltag aus und welche Rolle spielt dabei das Thema Frauen in der Wissenschaft für Sie?
Ja, da fange ich vielleicht mal an. Mein typischer Arbeitsalltag sieht so aus, dass ich zum Beispiel in einer Lehrveranstaltung im Studiengang Maschinenbau sitze und da nur so wenig Frauen mir gegenüber sitzen und ich eigentlich die Motivation daraus schöpfe, dass ich selber sehr gute Erfahrungen im technischen Bereich, im technischen Wissenschaftsbereich gemacht habe und mich deshalb also auch engagiere, diesen Anteil oder diese Erfahrung weiterzugeben und damit den Anteil also auch der Frauen zu erhöhen oder das zu fördern. Und das wäre ich dann schon wieder beim zweiten Thema. Das lasse ich jetzt mal noch. Okay, wir lassen es so stehen.
Mhm, vielen Dank. Und Frau Schulze, wie sieht Ihr Arbeitstag aus?
Ich habe in der Vorbereitung überlegt, so einen typischen Arbeitsalltag gibt es, jedenfalls gibt es den jetzt noch nicht, im Leben einer Landesbeauftragten. Aber ich glaube, das, was eben typisch ist, ist, dass Frauen in Führungspositionen natürlich unterrepräsentiert sind, durchweg in allen Sparten. Und je nachdem, ob das eben Bereiche sind, die typisch weiblich konnotiert sind, ist die Zahl der Führungspositionen ein bisschen höher für Frauen in bestimmten Fächern. Also MINT-Fächer sind ja schon angesprochen worden, sind die natürlich erheblich geringer. Aber es ist immer eine Frage davon, wie Geschlechterstereotype sich eben fortsetzen, dass Frauen immer ein bisschen mehr leisten müssen, um in dieselben Chancen zu erhalten. Und es ist im Kern eben eine Gerechtigkeitsfrage. Und ich glaube, das macht meine Arbeit jeden Tag aus.
Da passt, glaube ich, meine zweite Frage ganz gut dazu. Welche Motivation treibt Sie denn eigentlich an, sich im ganzen Feld der Gleichstellung von Frauen auch zu engagieren?
Also ich bin politisiert worden, ich habe ganz lange ehrenamtlich Gleichstellungspolitik gemacht und quasi erst mit diesem Amt jetzt das Haupt mit dem Ehrenamt tauschen können. Kann jetzt ein bisschen mehr Zeit, das ist auch eine große Freude für mich, dass ich tatsächlich meinen Arbeitsalltag jetzt damit auch ausgestalten kann, ne? Wenn man dann viel mehr Kapazitäten auch hat, sich diesen Themen zu widmen. Ich habe immer Gleichstellungspolitik gemacht und bin eigentlich dazu gekommen, weil die Zahlen von Gewalt gegen Frauen, das ist heute nicht im Fokus, aber ich habe manchmal den Eindruck, dass wir uns in der Gesellschaft zu stark damit abfinden, dass Gewalt in diesem erschreckend hohen Ausmaß stattfindet. Und das hat mich dazu gebracht, mich engagieren zu wollen, für Gleichstellungspolitik engagieren zu wollen. Und naja, da gibt es eben insgesamt an ganz vielen Stellschrauben noch Rahmenbedingungen zu verändern. Ne? Aber eben strukturelle Fragen und Geschlechterstereotypen, die ich schon angesprochen habe, die spielen da eben immer eine wesentliche Rolle.
Mhm. Zu den Rahmenbedingungen werde ich Sie nachher alle noch befragen. Da bin ich auch ganz gespannt. Katja, wie sieht denn dein Arbeitsalltag vor allem als Gleichstellungsbeauftragte hier bei uns an der Hochschule aus?
Ja, so einen wirklich typischen Arbeitsalltag gibt es nicht. Das hat Vor- und Nachteile. Grundsätzlich zieht sich aber natürlich trotzdem ein roter Faden, kann ich mich nur meinen Vorrednerinnen anschließen, durch meinen Arbeitsalltag, dass ich von früh bis spät, immer wenn ich hier an der Hochschule tätig bin oder auch darüber hinaus, dafür kämpfe, dass sowohl Strukturen sich verändern, damit überhaupt es zu keiner Benachteiligung kommen kann und auf der anderen Seite natürlich auch eine Kultur schaffen will und mit Menschen sozusagen mich auseinandersetze, sie sensibilisiere, sie weiterbilde, um sozusagen selber sie zu befähigen, auch kritisch zu reflektieren und gegebenenfalls selber auch Veränderungen herbeizuführen. Also es sind immer so zwei Ebenen, auf denen ich agiere. Und als Gleichstellungsbeauftragte vielleicht mal ein aktuelles Beispiel gebracht. Wir haben Ende letzten Jahres das neue Gleichstellungsbeauftragte Gleichstellungskonzept verabschiedet, was jetzt gültig ist bis 2028. Das ist natürlich wirklich ein Meilenstein, weil es natürlich auch beinhaltet, gewisse Strukturen weiterzuentwickeln, zu verbessern und vor allen Dingen auch darüber viele, um nicht zu sagen alle Hochschulangehörige mitnehmen will, sowohl in die Verantwortung, sich dafür stark zu machen, Aktivitäten umzusetzen, um gemeinsam und nur so geht es, für mehr Gleichstellung und mehr Chancengleichheit an der Hochschule zu sorgen, weil das oftmals, und das ist wirklich eine wesentliche Aufgabe als Gleichstellungsbeauftragte, immer deutlich zu machen, dass wir Impulsgeberin sind, diejenigen, die etwas initiieren, die andere Menschen auffordern, aber es müssen trotzdem auch idealistischerweise alle zumindest offen sein und auch einen Großteil mitmachen. Und das ist, glaube ich, so eine ganz wesentliche Aufgabe. Und vielleicht noch so ein paar andere ganz praktische, alltagsnahe Aktivitäten sind unter anderem in den bestehenden Prozessen fortlaufend für die Gleichstellungsperspektive auch zu sorgen beziehungsweise mögliche Defizite auch aufzugreifen, zum Beispiel in Vorstellungsgesprächen dafür zu sorgen, dass alle unter den gleichen Bedingungen daran teilnehmen, dass da ein faires Verfahren stattfindet oder auch Beratungen durchzuführen, natürlich ist ein wichtiges Thema und natürlich auch Öffentlichkeitsarbeit, wie wir das heute hier mit dem Podcast machen oder auch mit anderen Aktivitäten, um das Thema wirklich dauerhaft präsent zu haben, weil das, und das ist, glaube ich, auch eine Aufgabe, der wir uns alle stellen und der wir uns auch bewusst sind, dass das eine fortlaufende Aufgabe ist, die wohl nie aufhören wird. So.
Danke für deinen Input. Und du hast ja gerade schon gesagt, ganz wichtig ist, dass sich ganz viele Leute engagieren, mitmachen und sensibilisieren. Und Frau Professor Langer, Sie gehören aus meiner Sicht genau zu so einer Person bei uns an der Hochschule, die immer auch ganz weit vorne mit dabei ist und versucht, dieses Thema nach vorn zu bringen, Frauen zu ermutigen, gerade eben in den Ingenieur- und Naturwissenschaften zu sein. Wo ziehen Sie denn Ihre Motivation her?
Ja, meine Motivation sind wahrscheinlich die eigenen positiven Erfahrungen und so ein gewisser Gerechtigkeitssinn. Ja, also wenn ich halt schaue, dass also in einem Team eine gleichmäßige Verteilung zwischen allen Geschlechtern immer ganz positiv ist, dass da die Zusammenarbeit passt, dass also auch da die Ergebnisse am besten stimmen, dann kommt man natürlich auf die Idee, diesen Ausgleich zu schaffen. Und das ist für mich eine Motivation, weil ich finde, die technischen Bereiche sind eben noch zu wenig von Frauen besetzt. Und das ist nicht, weil vielleicht das Interesse bei den Frauen nicht da ist, sondern weil da eigentlich eine strukturelle Veränderung herbeigeführt werden muss. Und da versuche ich also auch, mich auf meine positiven Erfahrungen zu berufen und auch da unterstützend beizutragen, um die Veränderungen herbeizuführen.
Das klingt ganz spannend, gerade weil Sie sagen, Sie versuchen das unterstützend. Und es gibt vielleicht viele Frauen, die sich für Natur- und Ingenieurwissenschaften interessieren, aber gar nicht so oft zum Studium kommen. Wie könnten Sie denn Mädchen oder jungen Frauen unterstützen?
Ja, wir haben hier an der Hochschule schon ein Projekt, wo wir die Frauen unterstützen. Also das heißt Werkstofftechnik for Women. Da ist also eine Lehrveranstaltung, die ich zweimal anbiete. Einmal für alle und einmal speziell für Frauen, um also auch hier ein Netzwerk aufzubauen, dass die Studentinnen sich untereinander besser kennenlernen, dass sie wissen, also dass sie in gleichen Studiengängen studieren, ähnliche Interessen haben. Das ist inhaltlich genau die gleiche Vorlesung. Da wird also inhaltlich kein Unterschied gemacht, sondern eigentlich nur der Rahmen ist ein anderer. Das ist so der erste Step, den wir da initiiert haben. Und da wollen wir also eigentlich auch noch ein bisschen eher ansetzen, also vom Thema her, dass also auch nicht erst die Studentinnen da gestützt werden und gefördert werden in so einem Rahmen, sondern eben auch in unserer Schularbeit. Die Hochschule Merseburg ist ja da sehr aktiv, mit Schulen zusammenzuarbeiten. Da gibt es also Angebote, um also auch Schülerinnen speziell in so einem Rahmen, also wo sie nur unter sich sind, in so einem Rahmen dann also auch die Möglichkeiten eines Studiums oder auch einfach ein Forschungsprojekt vorzustellen, um das also ein bisschen auch im Lebensweg etwas früher anzusprechen. Das ist so auch meine Überlegung, wo man dann vielleicht auch ein bisschen noch was ändern kann. Das ist also so die Initiative, die aus der Hochschule Merseburg gestartet worden ist.
Wenn ich da kurz ergänzen kann, ich glaube, es ist genau der richtige Weg, weil der Punkt, eigentlich kann man schon im Kita-Alter anfangen und da sind Mädchen und Jungen total, also es macht eigentlich keinen Unterschied, die sind gleich interessiert. Aber was einen Unterschied macht, ist, dass sie eben mit bestimmten Rollenvorstellungen an diesem Punkt schon konfrontiert werden und dann in bestimmte Rollen gedrängt werden, die sie einengen, sowohl Mädchen als auch Jungs. Jungs dürfen ja auch nur ein bestimmtes Bild in der Gesellschaft erfüllen, damit sie eben nicht negative Erfahrungen machen. da sieht man einfach, dass weiblich, gibt ganz viele Studien dazu, weibliche Rollenvorbilder, selbst wenn die einen Tag nur mal einen Kurs machen oder ein Praktikum oder einen Workshop, was das für einen massiven Unterschied macht darin, in der Selbstbestärkung der betroffenen Mädchen, wie die sich plötzlich das zutrauen, was sie natürlich können, ne? Aber dass sie einfach diese Zeit mit einem weiblichen Rollenvorbild dann verbringen und sich dann auch diesen Karriereweg zutrauen. Und deshalb glaube ich auch, dass das genau der richtige Weg ist, einfach früher anzusetzen, weil bei den Studentinnen sind wir, glaube ich, einfach ganz häufig schon zu spät dran.
Ja, streng genommen fängt es ja sozusagen schon mit der Geburt an. Schon da werden ja sozusagen Farbzuteilungen geschaffen und auch gewisse Zuschreibungen, was das Geschlecht anfängt. Ja, also man müsste ja wirklich, und das können wir als Hochschule ja gar nicht leisten, es ist ja eigentlich so ein ganzheitlicher Ansatz. Es müssten ja alle Institutionen, das soziale Umfeld, überall müsste es sozusagen Bestrebungen geben, diese Stereotypisierung und diese Zuschreibung ausmacht, das aufzulösen und die ganze Vielfalt möglichst überall entfalten zu können. Dazu gehört eben auch, dass Lehrkräfte sowohl im frühkindlichen Bereich als auch dann in den Schulen auch entsprechend weitergebildet werden. Auch das ist ja ein entscheidender Punkt. Und das sind natürlich alles Prozesse, die nicht von heute auf morgen gehen, aber die auf alle Fälle es wert sind, sie zu verfolgen, auch wenn wir jetzt als Hochschule da vielleicht keinen Beitrag leisten können. Aber wichtig ist auf alle Fälle, dass das ineinander greift, möglichst frühzeitig anfängt und auch neben einmaligen Schlüsselmomenten, die sicherlich einen Unterschied machen können, aber auch etwas sein muss, was über einen längeren Zeitraum immer wieder auch angeboten werden muss. Es müssen sozusagen Anlässe geschaffen werden, um auch positive Erfahrungen, die Menschen machen, auch immer wieder verstärkt werden und auch verinnerlicht werden können, damit es eben dann nicht vielleicht doch nach einem Girls' Day, nach einer gewissen Zeit doch wieder an dem Stand ist, wie es vielleicht vor einem Girls' Day war, um jetzt mal dieses Beispiel zu bringen. Also das finde ich auf alle Fälle wichtig. Und da kann ich vielleicht auch nochmal sagen, braucht es einfach Strukturen, die auch losgelöst sind von Projektstrukturen. Das würde ich mir sehr wünschen an der Stelle, weil das ein Thema ist, was man über Projekte initiieren kann und in neue Impulse setzen kann. Aber man wird diesen Wandel nicht allein über Projekte realisieren können, sondern es müsste in grundständige Strukturen überführt werden. Nicht nur an der Hochschule, überall, um was zu verändern.
Genau, vielen Dank. Sie sprechen mir da alle aus der Seele. Es ist tatsächlich oft das Ressourcenproblem, an dem wir dann auch scheitern, wenn wir tolle Ideen haben, wie wir in der Kita und auch für Lehrkräfte, Weiterbildung und so weiter, also tolle Programme auch entwickeln können. Denn in der Regel hat man das dann etabliert, 2-3 Jahre Projekt toll durchgeführt, fantastische Evaluationen gemacht. Und dann ist das Projekt vorbei und man fängt von vorne an, 2-3 Jahre später mit derselben Idee. Das ist generell, glaube ich, eine Schwierigkeit, die wir hier an Hochschulen haben und die dann eben vor allem auf politischer Ebene auch ausdiskutiert und geklärt werden müssen, damit wir hier sozusagen die Mittel dafür haben, für so einen gesamtgesellschaftlichen Auftrag dann auch.
Ich glaube, es ist immer eine Verteilungsfrage auch, die natürlich eine politische Frage auch ist. Aber was bin ich bereit, welche Ressourcen bin ich bereit, in Gleichstellungspolitik zu investieren? Und es ist eben auch, wir sind in einer gesellschaftlichen Situation insgesamt, wo viele eben den Eindruck haben, dass wir Gleichstellung schon erreicht haben. Wo ganz viele sagen, Frau Schulze, wann sind Sie denn endlich mal zufrieden? Wann ist denn mal gut mit der Gleichstellung? Wir hatten doch jetzt schon eine Bundeskanzlerin. Aber ein bisschen mehr, finde ich, fehlt eben doch noch. Und ich glaube, solange ganz viele Menschen durch ihr Leben gehen, vor allem sind das natürlich Männer, und den Eindruck haben, es ist doch eigentlich alles gut und wir schon diese grundständige Hürde erstmal beseitigen müssen und dafür ein Verständnis werben müssen und eine kritische Reflexion eigentlich mit, naja, eigenen Privilegien auch, ist es natürlich schwierig, immer wieder diese Ressourcenfrage zu stellen, in einer Zeit, wo alle natürlich nach mehr Ressourcen schreien. Ne? Und da ist das, glaube ich, besonders für so Querschnittsthemen schwierig, da entsprechende finanzielle Mittel zu bekommen.
Genau, wir sind eigentlich schon mit drin in dem Thema Hürden und Herausforderungen, die wir so in diesem ganzen weiten Feld sehen. Haben Sie vielleicht auch Ideen, wie wir dem Ganzen entgegentreten könnten?
Also wenn ich nochmal so meinen Lebensweg Revue passieren lasse, dann bleibe ich immer wieder an der Kinderbetreuung hängen, weil das ist schon für mich so ein entscheidendes Thema, was vielleicht jetzt noch nicht Mädchen in ihrer Berufsentscheidung beeinflusst, aber in der Umsetzung, auch im Studium, in der Karriereumsetzung ein entscheidendes Thema ist. Kinderbetreuung, mit Kinderbetreuung steht und fällt das Engagement von Frauen in einer weiteren beruflichen Ebene. Und deshalb denke ich, dass da ein richtiger Ansatzpunkt ist. Es ist sicherlich in Sachsen-Anhalt schon ganz okay. Ja. Aber es ist halt auch, ich finde, da müssen sich auch noch viele gesellschaftliche Einstellungen ändern. Ja. Kinderbetreuung zum Beispiel bis 17 Uhr oder auch bis 19 Uhr, dann wird gleich immer ist das eine schlechte Mutter, die ihr Kind erst 19 Uhr abholt, oder eben auch flexible Arbeitszeiten, ja, dass ich das also auch mit Kinderbetreuung vereinbaren kann, dass ich also mal länger auf Arbeit bin oder mal kürzer auf Arbeit bin, mich irgendwie auch vielleicht über einen längeren Zeitraum engagieren kann. Also diese rein praktischen, pragmatischen Ansätze, da glaube ich, da müssen noch größere Hürden überwunden werden.
Und vielleicht ergänzend, ich glaube, wir diskutieren es auch ein bisschen falsch. Wir diskutieren Kinderbetreuung ganz häufig als Thema, als Frauenthema, und das ist es gar nicht, ne? Weil die Väter auch Wünsche haben und andere Familienbilder haben und andere Vorstellungen auch, wie sie sich in Kindererziehung engagieren wollen. Letztes Jahr hat das Bundesfamilienministerium den neuen Väterreport vorgestellt und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass die Hälfte aller neuen Väter paritätisch, also gleichberechtigt, sich das aufteilen wollen. Und das gelingt aber nur jeder fünften Familie. Und auch da habe ich Fragen, ob das wirklich so ist. Und solange wir das aber eben diskutieren, immer nur mit dieser weiblichen Perspektive, ich glaube, das ist eben auch ein Problem. Wir müssen da Männer auch stärker mit reinbekommen in die Diskussion und das eben auch als ihr eigenes Thema mit ihnen verhandeln. Und das ist nicht immer nur leicht.
Genau, den Punkt hätte ich jetzt auch angebracht, dass wir gerade eben die Väter da mit reinholen müssen, die genauso verantwortlich sind wie die Mütter für die Kinderbetreuung und natürlich auch mal 19 Uhr das Kind abends abholen können oder auch schon 15 Uhr. Und ich denke auch, dass es da eher darum geht, auch denen den Rücken zu stärken und dass es auch in den Firmen ankommt, dass es völlig okay ist, Väter Auszeit zu nehmen und sich Zeit zu nehmen, wenn das Kind klein ist und eben auch mal den Krankheitstag mitzunehmen, statt der Frau den mit auf die Schulter zu drücken. Genau, also das sind sicherlich Punkte, die auch dazu gehören. Das heißt, wir müssen erstmal Mädchen und Jungen schon im frühen Alter fördern, dass sie überhaupt bereit sind, wissenschaftliche Karrieren anzugehen, sich für Themen zu interessieren. Es ist wichtig, dass wir Rahmenbedingungen für das Familienthema klären, dass Frauen, Männer alle Zeit haben, sich auch diesem Thema zu widmen und trotzdem eine gute Karriere einschlagen können. Gibt es weitere Punkte, die aus Ihrer Sicht herausfordernd sind, die wir vielleicht ändern können oder die sich ändern müssen in nächster Zeit?
Wichtig ist natürlich auch, dass sich Wissenschaftsinstitutionen auch kritisch reflektieren oder die AkteurInnen, die in den Einrichtungen tätig sind, wie sie sich selbst verstehen. Oftmals ist es ja noch so, von Ausnahmen abgesehen, aber dass zum Beispiel eine Professur als eine Berufung gesehen wird. Dagegen ist nichts zu sagen, aber es muss aus meiner Sicht auch möglich sein, dass dem nicht alles grundsätzlich untergeordnet wird, sondern dass verschiedene Lebensbereiche auch gleichberechtigt nebeneinander bestehen können, mit gleicher Wertschätzung, mit Ressourcen, die man dann auch sozusagen für das Privatleben, für gesellschaftliches Engagement auch braucht, genauso zur Verfügung hat und gleichzeitig auch Hochschullehrerin sein kann mit Leib und Seele, ohne dass es der eigenen wissenschaftlichen Karriere einen Abbruch tut. Also ich glaube, da gibt es sicherlich auch noch einige Stellschrauben, woran gemessen wird, ob jemand eine gute Hochschullehrerin oder ein guter Hochschullehrer ist und was es dafür braucht. Und aus meiner Sicht braucht es auf alle Fälle auch Menschen, die in einer guten Balance sind, gesund und munter jeden Tag ans Werk gehen und darüber auch eine gute Vorbildwirkung an den Tag legen können für Menschen, die sagen, okay, ich kann mir eine wissenschaftliche Karriere vorstellen, aber ich habe auch Bedürfnisse und Wünsche in anderen Lebensbereichen und dass das nicht als Gegensatz gesehen wird, sondern als etwas, was auch gut miteinander funktionieren kann und sich gegenseitig befruchten kann, auch für zukünftige Generationen. Das finde ich auf alle Fälle ebenso wichtig, ja.
Ich glaube, dass also zwei Punkte. Ich meine, dass wir insgesamt ein Verständnis, ein anderes Verständnis davon brauchen, wie Gruppen insgesamt, nicht nur Hochschule, ne, aber sich zusammensetzen und dass Vielfalt tatsächlich auch einen Mehrwert darstellt und nicht nur als mehr Arbeit im ersten Moment wahrgenommen wird, weil man was verändern muss und weil man sich reflektieren muss und Privilegien auch hinterfragen muss. Und dann glaube ich, in der Gleichstellungspolitik, was wirklich relevant ist und was vielen Frauen auch immer wieder vor die Füße fällt, ist diese Vorstellung, dass man individuell das regeln muss, was ein strukturelles gesellschaftliches Problem ist. Also wenn ich mir angucke, dass wir nach wie vor natürlich nicht in Ostdeutschland in demselben Maße, aber in bundesweiten eine Entgeltlücke von 18% haben, dann liegt das nicht daran, dass Frauen quasi ein Fünftel schlechter verhandelt haben immer, wenn sie einen neuen Job angetreten haben, sondern dann sind das eben auch strukturelle Hürden, die ihnen begegnen. Und dann sitzen sie in einer Einzelposition und auch wenn sie über ihre Professur und die Ausstattung und Zulagen und was auch immer es da alles so gibt, das wissen sie viel besser als ich, verhandeln, dann muss die einzelne Person quasi das wettmachen, was aber die Gesellschaft in Gänze ja angerichtet hat. Und solange ich immer diese individuelle Denke habe, kommen wir da auch nicht raus. Und das ist auch das, was mir in meiner täglichen Arbeit ganz häufig begegnet. Bei vielen kommt erst dann Umdenken, wenn es in dem persönlichen Beziehungsbereich eine Betroffenheit gibt. Ganz häufig, wenn Väter Töchter haben, die aus Uni raus sind, weil sie dann im Arbeitsleben, also ich habe den Eindruck, Schule geht noch und auch Uni geht noch, da erlebt man natürlich auch Diskriminierung, ne? Aber darüber hinaus dann der Eintritt ins Arbeitsleben, dann könnte man nämlich potenziell schwanger werden und dann wird man vielleicht nicht eingestellt oder man wird nicht befördert und dann ist für Väter häufig so ein Punkt, wo sie umdenken und sich erstmal gegenwärtig machen, was eigentlich noch so alles schiefläuft in der Gesellschaft. Und dann ist aber ganz häufig schon ganz schön spät.
Und das ist ja jetzt nicht der einzige Transformationsprozess, der in unserer Gesellschaft stattfindet. Wir befinden uns ja, sagen wir mal, in einem Blumenstrauß von Veränderungen, ja, und Klimawandel, künstliche Intelligenz. Und da muss halt dann auch diese Gleichstellung aller an der Gesellschaft beteiligten Menschen noch sich mit einfügen. Und das ist, glaube ich, eine große Herausforderung. Ja, wir können es jetzt heute mal losgelöst betrachten ein bisschen, aber wir müssen halt uns immer auch darüber im Klaren sein, dass, weil du das, Katja, du hast es angesprochen mit der Hochschule, ja, da wird es auch eine Änderung geben. Ja? Was kann KI leisten? Wie wird das Studium der Zukunft aussehen? Da eingebettet, da müsste dann auch noch dieser Transformationsprozess der Gleichstellung stattfinden. Das sind Herausforderungen, da wird man gar nicht fertig mit denken, glaube ich manchmal.
Na, gerade auch in der KI selbst. Ja. Ne? Die Vorstellung von Algorithmen, die mich gar nicht diskriminieren können, weil sie doch so neutral sind. Und wenn sie alleine ChatGPT, das nutzen sicher viele Studierende von Ihnen mittlerweile auch, ich weiß nicht, ob in Ihrem Studiengang auch, aber die werden eben gefüttert von Texten aus Büchern, die bestimmte Rollenverständnisse noch haben und die sind eher tradiert und nicht mehr das, was wir vier hier vielleicht so im täglichen Miteinander leben wollen. Und in dem Moment, wo aber Algorithmen gar nicht offen und transparent arbeiten, man gar nicht weiß, womit die geschult werden, ist das natürlich schwierig, dagegen anzugehen. Und für viele ist das, glaube ich, auch so weit weg, dass es dann schwierig ist, auch sich dagegen wieder zu wehren, ja.
Ich muss es kurz sagen, die Anekdote zum Thema KI. Wir haben zu Hause Alexa, die nicht besonders intelligent ist, aber auf mich hört sie nicht. Immer nur auf meinen Freund, es sei denn, ich nutze eine tiefe Stimme. Das ist super nervig und ich habe mich ganz oft gefragt, inwieweit da auch sozusagen Trainings gemacht werden mit hohen, piepsigen Stimmen, also mit ganz unterschiedlichen Sachen und bin da genau bei Ihnen, dass man eben schon allein beim Anfüttern einer vermeintlich neutralen Position darüber nachdenken muss, wie mache ich das eigentlich? Und das ist sicherlich auch generell ein spannendes Feld, auch für zukünftige Nachwuchswissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die sich diesem Thema vielleicht widmen möchten. Da gibt es noch ganz, ganz viel Nachholbedarf.
Da fällt mir jetzt ein Begriff ein, den ich gerne da nochmal einbringen möchte, nämlich den Begriff Neutralität, das wird ja, oder Objektivität, das wird ja Hochschulen gerne zugeschrieben. Bis zu einem gewissen Grad mag das auch so sein und es gibt auch den Anspruch, möglichst objektiv Forschungserkenntnisse zu generieren, aber wir dürfen ja gar nicht vergessen, dass hinter allen Forschungsprozessen, sei es Experimente oder auch im geisteswissenschaftlichen Bereich, in allen Studien oder Fachdisziplinen, Menschen hinter der Forschung stehen, die sich Fragen überlegen, die sich überlegen, wie sie diese Fragen lösen können und dass das nicht frei ist von den einzelnen Personen. Das ist natürlich nicht nur aufs Geschlecht bezogen, sondern natürlich schon auch von anderen Kriterien, was die Person auch ausmacht. Abhängig. Insofern macht es durchaus Sinn, möglichst da eine Vielfalt an Teams auch bei der Beantwortung der aktuellen Fragen zusammenzustellen, weil einfach unterschiedliche Menschen unterschiedliche Perspektiven auf das Thema haben, was ja nur nützlich sein kann. Also insofern macht das sehr viel Sinn, gerade in der aktuellen Zeit auch, wenn es früher sicherlich auch schon Sinn gemacht hätte, unterschiedliche Persönlichkeiten zusammenzuführen, um die großen Fragen zu beantworten. Und bei der KI ist es ja letztendlich genauso. Also das ist ja auch ein Fehlschluss zu denken, dass das möglichst neutral und diskriminierungsfrei ist. Das reproduziert ja eher bestehende Mechanismen, die es auch schon davor gab oder auch immer noch gibt. Also insofern stecken auch in der Wissenschaft und genauso auch in der KI Menschen dahinter, die es eben gilt, auch möglichst zu sensibilisieren und weiterzubilden. Oftmals sind es ja durchaus auch sozusagen Wissenslücken, die sich gegebenenfalls auch dann zeigen, die ja auch leicht geschlossen werden können. Also es ist ja schon auch der Anspruch, da möglichst allen erstmal offen zu begegnen und sie in dem Bereich auch mitzunehmen. Ja. Und auf der anderen Seite braucht es natürlich trotzdem auch Strukturen, die gerade in der Hochschule ist es ja nach wie vor so, dass das auch ein sehr machtvoller Raum ist und sehr hierarchisch geprägt ist. Und auch das muss kritisch beleuchtet werden, wer an welcher Stelle Entscheidungen trifft. Und auch da ist die Frage, wie können wir es schaffen, für alle eine gleichberechtigte Welt zu schaffen, ohne dass Menschen, die bisher gegebenenfalls die Privilegien auch hatten, nicht das Gefühl haben, sie wären benachteiligt, nur weil andere die gleichen Rechte bekommen. Das ist ja so ein entscheidender Punkt, dass Menschen da vielleicht besonders zurückhaltend sind, wenn sie das Gefühl haben, dass andere mehr Rechte zugestanden werden, weil sie Angst haben, dass ihnen eigene Rechte verloren gehen. Aber es geht ja eigentlich nur um dieses grundsätzliche Recht, dass alle die gleichen Möglichkeiten und Rechte und Chancen haben sollen, auch im Wissenschaftsumfeld. Ja.
Vielen Dank. Das führt mich tatsächlich auch zu der nächsten Frage. Wir haben ja gerade nur die Spitze des Herausforderungseisberges ein bisschen umschifft. Da gibt es natürlich noch viel, viel mehr Punkte, die wir heute gar nicht besprechen können. Aber für mich ist ganz wichtig, was es aus Ihrer Sicht braucht, um wirklich einen spürbaren Wandel zu gestalten, um mehr Frauen in die Wissenschaft zu holen, um Mädchen mehr auch für solche wissenschaftlichen Karrieren zu begeistern.
Ja, ich würde da auch schon wirklich das sehen, dass man in der frühkindlichen Erziehung, frühkindlichen Prägung über die Schule was erreichen kann. Vielleicht auch nochmal zum Thema Modoedukation, das ist vielleicht ein Tool, hier auch ein bisschen weiterzukommen, einfach auch mal die Gruppen umzugestalten, eine getrennte Lehre zwischen Jungs und Mädchen zu veranstalten, um dann also auch die Herangehensweise zum Beispiel an technische Sachen, an wissenschaftliche Sachen den Mädchen und den Jungs ohne die Anwesenheit des jeweils anderen Geschlechts zu ermöglichen und somit also auch eine geschlechtsneutrale Herangehensweise zu ermöglichen. Das glaube ich, das habe ich ja dann auch bei dem Workshop Technik for Women so umgesetzt. Ich finde das eine spannende Idee. Es kommt ja eigentlich aus einem historischen Kontext. Ja, früher wurden weibliche Personen überhaupt nicht beschult. Ja, dann gab es halt nur die Schulen, wo männliche Schüler waren. Und dann ist man dazu übergegangen, das also auch auf Mädchen zu übertragen. Und dann gab es die Neuerung, beide gemeinsam zu unterrichten. Und das ist also, gilt nach wie vor heute als modern. Wobei ich glaube eben, dass das auch eine Möglichkeit ist, die Unabhängigkeit der Lehre nochmal so zu verstärken und da auch vielleicht ein paar Interessen zu wecken. Das ist so ein bisschen eine Möglichkeit, die ich sehe. Wobei eben mein Expertenwissen jetzt nicht in diesem Bereich liegt. Ich beschäftige mich eher mit den Kunststoffen und die sind unabhängig von ihrem Geschlecht. Genau.
Ich könnte mir vorstellen, dass eben gerade diese getrennte, also die Idee, die Geschlechter zu trennen, dann funktioniert, wenn eben schon diese Stereotype da sind, dass die Mädchen eben Sorge haben, dass sie nicht so gut in technischen Themen sein können oder Angst haben, dass die Jungs sie auslachen, wenn sie vermeintlich irgendwas komisch angehen oder so. Und dann, glaube ich, kann es durchaus den Rücken auch stärken, in so einem geschützten Raum für sich zu sein.
Da gibt es Studien, dass also, wenn jedes Geschlecht für sich so einem bestimmten Thema nähert, eine ganz andere Herangehensweise stattfindet. Ja? Wenn eben Jungs sowieso Technik affiner sind, ja, dann ist diese Stelle schon besetzt und das ist eigentlich so ein psychologisches Prinzip, wenn jemand schon was macht, na, dann kümmere ich mich halt um was anderes und wenn man das halt umdreht und das muss ja nicht unbedingt die Technikbegeisterung von Mädchen sein, sondern eben auch der gesellschaftliche Blick von Jungs auf bestimmte Sachen, Familie, Kinder bekommen oder sowas, ja, da kann man einfach so mal ein bisschen die Geschlechter voneinander trennen und mal schauen, ob man damit vielleicht ein gutes Ergebnis erzielt.
Ich weiß gar nicht, ob es so diese eine Lösung gibt. Das glaube ich nicht. Es wird ein Bündel mindestens an Maßnahmen sein, die da erforderlich sind. Ich glaube, das ist ja eben schon angeklungen, dass viel mit der Überwindung von Rollen, Klischees und Geschlechterstereotypen zusammenhängt und Empowerment von jungen Mädchen. Ich glaube, wir dürfen uns auch von der Vorstellung nicht freimachen. Wir haben doch selber Stereotype im Kopf und die helfen uns ja in der Regel auch, unseren Alltag zu bewältigen. Aber es muss eben auch gelingen, die kritisch zu reflektieren und damit umzugehen. Und ich erlebe ganz viele Frauen, auch jetzt nähern sich ja Kommunalwahlen Mitte des Jahres, ne, und es ist ganz schwierig, auch Frauen dafür zu gewinnen, zu kandidieren. Und dann sage ich mal, warum ist das denn so? Warum kann kandidiert ihr denn nicht? Ihr seid doch so toll und könnt das. Nein, also wir können das nicht, weil Frauen eben mit sich selbst auch unfassbar kritisch häufig sind. Und ich glaube, einfach auch mal sich zu trauen, Fehler zu machen und daraus auch lernen zu können und das auch als Mehrwert zu begreifen in der Gesellschaft, ne? Und daran zu wachsen und nicht immer zu hinterfragen und auch eben sich zu Unterstützung zu holen von anderen Frauen und einfach ein Team, das man im Rücken hat, das einen auffängt, wenn man eben mal eine Niederlage einsteckt, so wie das im Leben manchmal eben so ist, aber daran eben wächst und weiterkommt. Ich glaube, das wäre auch schon viel und ich bleibe dabei, wir brauchen einfach mehr weibliche Vorbilder, wir brauchen Sichtbarkeit, wir brauchen Frauen in allen Teams, in allen Auswahljurys, die über Preise entscheiden, weil sonst wird einfach die Perspektive und die besonderen Lebenserfahrungen, die Frauen nach wie vor machen in diesem Land, nicht ausreichend berücksichtigt. Ich glaube nicht, dass sie nicht berücksichtigt wird, aber nicht in dem Maße, wie es eigentlich sein müsste.
Ja, da kann ich gut anschließen an das Gesagte. Es sind unendlich viele Faktoren, die da mit reinspielen. Das fängt an bei den Frauen selbst. Das hattest du gerade schon gesagt, dass die Selbstwahrnehmung, die Selbsteinschätzung oftmals viel kritischer ist. Da gibt es auch genügend Studien. Das fängt schon in der Schule an und zieht sich wahrscheinlich dann auch bis in das Berufsleben hinein, dass das oftmals nach wie vor dann auch Unterschiede ausmacht und sich gerade deswegen auch Frauen, auch wenn sie genauso kompetent, genauso engagiert sind, sich zum Beispiel eher weniger für herausgehobene Positionen an der Hochschule bewerben, für die Position einer Rektorin zum Beispiel oder für die Leitung eines Fachbereichs, um nur Beispiel zu nennen, oder vielleicht sogar auch um sich vielleicht dann doch gegen eine Professur zu entscheiden. Auch da spielt das auf alle Fälle mit rein und das ist völlig unabhängig von den Kompetenzen, die Frauen, auch dafür gibt es ja unendlich viele Studien, auch schon für die Schulzeit ebenso die Kompetenzen in den Bereichen mitbringen. Also einmal sozusagen diese individuelle Ebene, die sozusagen immer wieder auch durch die Sozialisation ein Stück weit auch reproduziert wird. Da muss unbedingt angesetzt werden. Dann natürlich auf der Ebene der Hochschulen, wo es darum geht, faire und gerechte Stellenbesetzungsverfahren mit transparenten Kriterien, sodass sozusagen nicht Netzwerke oder irgendwas, was nicht ausgesprochen ist, dann wieder die Entscheidung sozusagen rechtfertigt, sondern dass das für alle transparent ist und dass ein Stück weit darüber auch ein gerechtes Verfahren zustande kommt. Um nur ein Beispiel zu nennen, dann natürlich auch, da schließe ich mich auch an, die Vorbilder, die es auf allen Ebenen braucht. Und da braucht es auch unterschiedliche Vorbilder. Es gibt ja auch, das muss man ja auch mal sagen, genauso wie es nicht nur den einen Mann gibt. Es ist bei Frauen natürlich auch so, dass sie ganz unterschiedliche Vorbilder sein können, wo sich dann wiederum auch ganz unterschiedliche, zum Beispiel jetzt Nachwuchswissenschaftlerinnen, wiederfinden können. Also auch das braucht es da, eine Vielfalt und nicht sozusagen einen vorgegebenen Weg. Und dann natürlich auch auf gesellschaftlicher Ebene braucht es natürlich neben all den Initiativen und Programmen, die auch diesen Bereich an Hochschulen unterstützen, braucht es natürlich da auch einen Diskurs, einen kritischen Diskurs, welche ungleichen Chancen es nach wie vor in Bezug auf die Geschlechter in der Gesellschaft gibt, beziehungsweise wie machtvoll und wie männlich dominiert nach wie vor viele Bereiche auch aufgestellt sind. Das sollte nicht verleugnet werden bei all den Initiativen, die sozusagen das aufbrechen wollen, dass es da noch extreme Beharrungstendenzen gibt. Das hat auch mal jemand ganz, ganz schön gesagt, dass in Pressetexten und in Grußworten das oftmals sehr betont wird, aber in der eigentlichen Struktur ganz vieles noch ganz traditionell ist. Und das, glaube ich, ist noch ein ganz schön weiter Weg, das wirklich aufzubrechen. Ja.
Mhm. Und natürlich stehen wir vor weiteren Herausforderungen und das wird viele Jahre noch dauern und immer durch weitere andere Herausforderungen in der Gesellschaft nochmal schwieriger werden, dass wir das so hinbekommen, wie wir es uns vielleicht heute vorstellen. Aber ich interessiere mich natürlich nicht nur für die Sachen, die wir gerade als schwierig empfinden oder wo wir sagen, hier sind Probleme. Ich möchte wissen, gab es bei Ihnen schon mal einen Schlüsselmoment, ein Highlight in Ihrer wissenschaftlichen oder generell in Ihrer Karriere, wo Sie sagen, hier hat es schon sehr gut funktioniert, da bin ich dankbar, dass schon so viel Arbeit in der Frauenförderung oder in der Unterstützung von Frauen in den Karrierewegen passiert ist?
Also ich glaube, wir stehen alle auf den Schultern unserer Vorgängerinnen, unserer Mütter und Großmütter. Meine Oma ist ganz früh Witwe geworden zu DDR-Zeiten und damals musste dann ihr Schwager darüber entscheiden, ob sie arbeiten darf. Das ist völlig undenkbar heute und es war aber trotzdem, so lange ist es noch gar nicht her, ja. Und na klar, es ist gemessen daran, haben wir schon viel erreicht, ja. Aber man muss ja immer nach vorne gucken und sich nach oben orientieren und nicht nach unten. Und ich glaube, da haben wir schon noch eine ganze Menge zu tun. Und ich glaube, man kann auch die aktuelle Situation nicht außen vor lassen, ne? Weil natürlich gerade als Gleichstellungspolitikerin mich das schon umtreibt, was aktuell in Deutschland los ist, weil wir uns, glaube ich, alle klar machen müssen, dass Frauenrechte als erstes fallen, wenn Rechte an Macht gewinnen. Und da ist es jetzt unfassbar wichtig, dass wir alle Gesicht zeigen und auch ein bisschen nicht zu Hause auf dem Sofa uns darüber ärgern, was alles wieder nicht funktioniert in der Politik und in der Ampel und wo auch immer, sondern eben tatsächlich jetzt sagen, okay, jetzt kommt es auch auf mich an und jetzt muss ich mich engagieren, damit es besser wird in diesem Land und nicht wieder das alles zurückgedreht wird, wofür unsere Vorgängerinnen gekämpft haben.
Ja, kann ich bestätigen oder mich dem auch anschließen, dass es wichtig ist, sich als Verbündete zu verstehen und gemeinsam für Werte und Gleichberechtigung und Chancengleichheit einzutreten, weil das letztendlich allen zugutekommt. Es geht ja nicht darum, einzelne Personengruppen zu bevorteilen, sondern es geht ja vor allen Dingen darum, allen die gleichen Chancen sowohl im beruflichen Kontext, aber auch in der Gesellschaft insgesamt zuteil werden zu lassen. Einmal, weil es ein Grund- und Menschenrecht ist und zweitens, weil natürlich eine Vielfalt auch zu besseren letztendlich Entwicklungen und Lösungen für die aktuellen anstehenden Aufgaben führen wird. Also insofern können wir nur gewinnen, wenn wir zusammenstehen und in der Gesellschaft und eben auch an der Hochschule. Ja. Und da sind Netzwerke und Verbündete, vor allen Dingen Verbündete, an denen man sich nicht abarbeitet, sondern die sich auch dafür stark machen wollen, weil manchmal verkämpft man sich auch, nehme ich mich auch nicht aus, bei denen, die besonders widerständig sind, sondern sich da eher eine gute Gemeinschaft zu suchen und da gemeinsam was zu bewegen. Das fand ich schon immer wichtig und das hat mich selber auch gestärkt und das finde ich für das Thema an sich auch wichtig, ja.
Was braucht es aus Ihrer Sicht noch, um den Wandel voranzutreiben?
Ich würde gerne nochmal das Wort Vielfalt bestärken. Ja, wir haben jetzt hier gerade doch sehr strukturiert über die besonderen Bedürfnisse und Fähigkeiten von Frauen gesprochen. Das darf nicht alleine stehen. Ja, wir sind eine Gesellschaft, die aus vielen verschiedenen Komponenten zusammengesetzt wird. Und das hat auch Katja eben richtig gesagt, oder das möchte ich nochmal unterstützen. Es soll auch jedes andere Mitglied unserer Gesellschaft in seiner persönlichen Art und Weise sich in die Gesellschaft einbringen können. Und Vielfalt ist für mich das Wort, was das am besten darstellt. Und ich hoffe und wünsche mir, dass wir da auch weiterhin dafür arbeiten können und einstehen können, dass diese Vielfalt in unserer Gesellschaft sich weiterentwickeln kann und also auch weiter Bestand hat. Das wäre für mich ganz wichtig.
Mhm. Mit diesem Appell zu mehr Offenheit für Vielfalt und gemeinsam auch einfach für die wichtigen gesellschaftlichen Themen einzustehen, sind wir tatsächlich am Ende unseres Podcasts angekommen. Vielen Dank fürs Zeitnehmen, vielen Dank fürs Reinhören. Ich freue mich auf die nächste Sendung und wünsche allen einen wunderbaren Tag. Bis dann. Ciao.
Ciao.
Tschüss.
Danke gleichfalls.
Tschüss.
Cube Talks, der Wissenschaftspodcast der Hochschule Merseburg.